Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge von Seelenscherben. Heute spreche ich mit der Trauma-Expertin und Körpertherapeutin Dami Scharf über persönliche Geschichten. Ja, also ich teile eine sehr persönliche Erwachensgeschichte von mir und ja, Dami schaut drauf aus der Perspektive der Therapeutin und entschlüsselt das von mir Erlebte. Sehr, sehr spannend. Bleibt dabei und viel Spaß dabei.
Seelenscherben, der Trauma-Podcast von Raphael Kempermann.
Hi, ja. Dami.
Vielen Dank für die Einladung und ja, herzlich willkommen auch hier zu Dami Scharf. Und wir teilen uns ja quasi hier die Aufnahme und machen das zusammen. Und ich danke dir, dass du Lust hast, nochmal mir Fragen zu stellen.
Ja, also der Dank liegt ganz bei mir, ne? Also ich verfolge dich schon lange und ich finde das einfach total deine Arbeit, deine Gedanken, dein Wissen einfach total inspirierend. Und ja, ich sehe auch einfach viele Parallelen. Also ne, diese körperorientierte Grundausbildung, dieser Background, den habe auch ich genossen und vor allem auch die therapeutische Begleitung über viele Jahre, die mich wirklich erreicht und verändert hat.
Und mein Leben gerettet.
Ja.
So.
Ich würde tatsächlich auch so weit gehen. Also ich war vor der Therapie in so einem Selbstzerstörungsmodus, das kann ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob ich heute noch leben würde.
Ja, also mein Leben wäre auf jeden Fall sehr viel chaotischer. Also meine Therapeutin hat mich wirklich sehr auch erzogen, wenn du es so willst, meine Gedanken erzogen. Also dieses, das glaube ich, was wir oft nicht genügend beachten, auch in Therapie, ist wirklich, wie verwirrt der Mind eigentlich ist, wenn wir eine Traumageschichte haben. Also von Katastrophendenken über Schwarz-Weiß-Sehen, über dass ganz viele Denkmuster, die nicht wirklich funktional sind, die nicht adaptiv sind, wo wir nicht offen auf die Welt reagieren können und lernen im Lernmodus und Neugiermodus noch sind, sondern eben ganz viele starre oder chaotische Muster haben und ja, und wirklich ganz krass aufräumen müssen bei uns im Kopf und sehen müssen, nein, ich sehe die Welt gar nicht, wie sie ist. Ich sehe sie, wie ich es erfahren habe. Aber ich habe fast gar keine Möglichkeit zu sehen, was heute ist, weil immer der Film drüber liegt von damals. Also ein Lehrer von mir, der hat das mal sehr schön demonstriert und sehr anstrengend. Der hat quasi vorne gestanden und hat gesprochen und hat hinter sich auf Großleinwand einen Kriegsfilm laufen lassen. So, und auch mit leicht Ton, also man hat, wenn man sich angestrengt hat, hat man ihn verstanden. Wenn man sich nicht angestrengt hat, war man quasi im Film. Und das hat er eine halbe Stunde gemacht. Und das war so furchtbar und so anstrengend, weil einfach zu merken, dieser Switch immer in die Leinwand, in das bewegte Bild und was da passiert. Und dann, nein, nein, eigentlich geht's ja um ihn. Und zu merken, und dann hat er gesagt, das ist so, wie wir unser Leben führen. Wir sind halt viel in diesem Film. Und wenn wir eben aus einer Traumakindheit kommen, ist das ein Kriegsfilm letztlich, wenn wir es so wollen. Und wie schwer das ist, den Fokus darauf zu behalten, was hier und jetzt gerade passiert und gesagt wird. Und das war so eindrücklich so. Und das war noch weit vorher, bevor die Neuropsychologie das auch quasi so belegt, dass wir so leben und wir aber eigentlich immer alle in diesem Schein leben, dass wir die Realität sehen. So, und das, wie schwer das ist, da durchzudringen und auch nur alleine fast unmöglich ist. Wir brauchen jemand, der uns spiegelt und sagt, nein, Dami, der Gedanke ist nicht real. Das ist nicht real, was du da siehst und denkst. Und ja, hat sehr, sehr, sehr viel verändert. Mal abgesehen davon, überhaupt mal jemanden zu haben, der für einen da ist so und spiegelt, wie man wie man ist und dass man einen Ort hat, wo man angenommen ist. Oder für mich war ganz wichtig, und das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt in, für Therapeuten auch, ist, jemand hat an mich geglaubt. So, das war das erste Mal, das Gefühl hat, jemand nimmt mich an und glaubt an mich. Und trotzdem spiegelt er mich auch zum Teil, was ich für einen Unsinn mache. Also es ist nicht nur den Kopf streicheln und alles ist gut, sondern zu sagen, nein, das ist nicht gut, was du da machst. Ja, und das war natürlich, war einfach mein Leben komplett auf den Kopf gestellt.
Ah, das war jetzt so reichhaltig schon. Da gibt's jetzt, habe ich schon so viele Fragen an dich. Also eine der ersten wäre, wir können ja jetzt sozusagen erfahren, was diese, dass wir teilweise Filme fahren. Das kann uns ja einfach jemand sagen. Aber das ist ja nicht
müssen
die Therapie.
Annehmen.
Ja, muss es nur annehmen. Also ich denke, selbst wenn ich es annehme und sage, ja, okay, da könnte was dran sein, so funktioniert das Spiel ja nicht. Sonst könnte man das ja einfach in einem Buch niederschreiben, sagen, guck mal hier, das sind die Filme, die wir üblicherweise fahren. Nimm's an und dein Leben verändert sich. Aber so funktioniert's ja nicht. Warum funktioniert's denn so nicht? Oder funktioniert's vielleicht so doch?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass es tatsächlich aus Büchern nur teilweise funktioniert, weil es kein lebendes Gegenüber ist. Wir funktionieren halt viel über ein Du, so, und Entwicklung funktioniert einfach sehr, sehr viel über ein Du, was wir inzwischen oft vergessen, so, dass da eine zweite Person ist, die mir was spiegelt. Und für mich war wirklich irgendwann der Punkt zu sehen und zu akzeptieren, dass Freunde und meine Therapeutin natürlich auch mehr und klarer sehen als ich, was ich tue. Und davor den Kopf zu neigen und zu sagen, wenn diese Person, nicht jeder und alle, sondern diese Person in diesem Bereich mir sagt, Dami, nein, dann höre ich darauf und mache nein. So, also, dass quasi ich akzeptiere, dass die wahrscheinlich gerade mehr wissen als ich und richte mich danach. Und das hat für mich, glaube ich, den Weg sehr, sehr abgekürzt. Weil wenn wir selber darauf warten, dass ich alles sehe und einsehe, da werden wir uralt. So, weil wir halt in unserem eigenen Panoptikum uns das immer gutreden können, was wir da machen. So. Aber wenn wir glauben, dass jemand anders sagt, keine Ahnung, du redest jetzt gerade zu viel, okay, dann höre ich auf zu reden. So. Und ohne beleidigt zu sein, und weil wir erziehen ja unsere Freunde oder unsere Umgebung, was sie uns überhaupt sagen dürfen. Ja, und wenn ich natürlich dann immer genervt reagiere, dann sagt mir niemand mehr was. So, das ist die Falle. So, ich muss gut reagieren. Ich muss sagen, danke. Es tut zwar weh und es knirscht im Gebälk, aber danke, dass du dir überhaupt die Mühe machst, mir das zu sagen. So, und das war, glaube ich, für mich einer der wichtigsten Faktoren für meine Entwicklung, sozusagen zu sagen, du siehst das bei mir viel klarer als ich, du siehst das bei mir viel klarer als ich, du siehst das bei mir viel klarer als ich. Und wenn du sagst, so, dann mache ich das und dann erziehe ich mich selber dahin, das weniger und weniger so zu machen.
Okay, ja, das verstehe ich. So aus meiner persönlichen Erfahrung weiß ich, bei mir war das anders. Zum einen, weil ich gar nicht mitbekommen habe, was da in mir gerade wirklich vorgeht. Ich war da wie blind für. Also, und zum anderen waren teilweise diese inneren Bewegungen so mit Scham belegt, dass es mir gar nicht möglich war, das jemand anders zu sagen. Also selbst meinem besten Freund, auch da hatte ich das Gefühl, wenn ich das jetzt sage, dann wendet er sich ab und denkt, ey, der hat ja eine totale Meise. Ne, so war mein Film, das war so stark, dass ich also zum einen gar nicht mitbekommen habe, was in mir eigentlich wirklich gerade los ist. Ich habe mir das selbst vor mir versteckt.
Verborgen.
Und zum anderen eben diese Scham.
Ja, ich glaube, ich hatte zu den Menschen, die mir nah waren, immer super viel Vertrauen, wo auch immer ich das hergenommen habe. weil ich einfach ein totales, trotz allem ein sehr Beziehungstier geblieben bin, sozusagen. So. Und das andere war, ich muss es ja nicht sehen. Es reicht ja, wenn die anderen es sehen. Natürlich habe ich es auch nicht gesehen. So, ja. Es gab eine Freundin, die irgendwann gesagt hat, du bist überhaupt nicht da. Was meint sie? Mir geht's gerade total gut. Ja. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass bei mir Dissoziation sich so ausgedrückt hat, dass alles cool war. Mhm. Ich war hochfunktional, dann endlich mal, es hat nicht alles wehgetan. So, es war einfach cool. So, und ich habe dann, was redest du da? So, und ja, und dann hat sie aber das immer wieder gesagt und irgendwann habe ich eine Idee bekommen, was sie überhaupt meint. Also was ist das, was sie als nicht da bezeichnet? So, und so Stückchen für Stückchen zu kapieren, okay, das ist die Rückmeldung und ich weiß, die ist wohlwollend mit mir, die will mir nichts. So, es ist einfach nur, du bist nicht da. Was meint sie damit? Und wirklich Stück für Stück für Stück und nicht in einem Tag und nicht in einer Woche und nicht in einem Monat zu kapieren, ach, das ist, wenn ich tatsächlich weg bin emotional. So. Und dann zu sagen, okay, und wie komme ich denn wieder? Also, wie kann ich denn wiederkommen? Was ist der Schlüssel, dass ich wiederkomme? Und meistens war das dann, dass eigentlich irgendwas drunter total geschwelt hat und ich eigentlich mal heulen musste und einfach ganz woanders eigentlich intern war oder Angst hatte oder irgendwas. Und mit der Zeit habe ich das dann, den Prozess mehr und mehr verstanden, wie ich weggehe und wie ich wiederkomme. Mm. Und dann hat sich das einfach angefangen aufzulösen.
Ja, verstehe. Also da sind wir vielleicht unterschiedlich gestrickt einfach, denn meine Bewegung war immer weg von Menschen.
Ja, und das ist ich ein auch, großer Unterschied. Das macht es viel schwerer.
Ja, und ich habe da auch Methoden gefunden, die das unterstützt haben. Wie zum Beispiel, also die Spiritualität, der ich viel gefolgt bin, das war so dieser Neoschamanismus. Und ich war dann eben viel im Wald. Und ich habe da ein Stück Frieden erfahren. Hm. Was auch sehr wohltuend war, es hatte oft einen visionären Charakter. Also in so tiefen Ritualen, da kamen auch Eingebungen. Und, ich habe viel so spirituelle Erfahrungen gemacht. Aber es hat sich nichts verändert. An diesem Film. Ja, und wenn ich wieder zu Hause war, dann ging es eigentlich nach ein paar Tagen genauso weiter.
Ja, das ist halt oft, wenn Menschen mit Trauma aus der Kindheit kommen, dass sie sehr im Kopf leben und dass sie eben die Natur für viele ein Schlüssel ist, wo einfach Frieden ein Stück weit ist und Schönheit so. Und das ist ja auch toll. Es war für mich auch eine riesen Ressource, Natur. So. Mhm. Und dann daraus, also, und ich glaube, die Falle ist, in die man dann laufen kann, ist, was viele, glaube ich, inzwischen machen, ist dieses, ich bin besonders.
Ja.
Also, ich bin besonders. So, und ich habe einen besonderen Zugang und ich fühle eben mehr als andere und überhaupt fühle ich Sachen, die fühlen andere eben nicht. Und dann bist du verloren.
Tommy, wenn du da nicht rauskommst. Witzig, was du erzählst, weil das war wirklich, als ich so am Höhepunkt meiner spirituellen Entwicklung stand, da habe ich mich wirklich für besonders reflektiert gehalten und habe so ein bisschen auf die armen anderen geguckt, die so in meinem Umfeld dieses ganze Wissen nicht hatten, wie sich die Situation in Wirklichkeit verhält. Und ich konnte stundenlang erzählen und ich konnte dann auch plötzlich über Erkenntnisse sprechen, die ich so mit mir selbst habe. Als ich dann in die Therapie bin, das hat 5 Stunden gedauert bei diesem Körperpsychotherapeut, den ich auch für genial halte, immer noch. Und das lag alles in Schutt und Asche und ich war wirklich entsetzt, was ich für Vorstellungen hatte. Und ich konnte halt plötzlich ganz deutlich wahrnehmen, dass ich überhaupt nicht reflektiert bin. Und ich konnte sehr deutlich wahrnehmen, dass ich das, was ich da so offenherzig mitteile, nur die Oberfläche ist. Und als wir an tiefere Themen kamen, da wurde ich plötzlich sehr leise und sehr picky, wem ich was mitteile. Einfach weil es sehr unangenehme, schambehaftete Gefühle waren. Und da wollte ich dich jetzt noch nach einer persönlichen, also ich würde gerne eine persönliche Geschichte mit dir teilen. Und da würde mich deine Meinung interessieren aus dieser Bindungstrauma-Perspektive. Mhm. Wäre das okay?
Na klar.
Also, ich nenne das so eine Erweckungsgeschichte. Die deckt nicht meinen ganzen Themenkosmos ab. Ich glaube, das macht es nie. Aber es war zumindest eine Geschichte, die mein Leben verändert hat.
Okay.
Und zwar war das so, dass nach einigen, ich glaube, 2 Jahren Therapie, viel Körper wahrnehmen, atmen, Encountergruppen, wildes Zeug, Wut, also kompakt alles. Da war ich plötzlich bei der Arbeit und da sprang, also ich saß auf dem LKW, ich hatte gerade frei, ne, ich habe beim Film gearbeitet, dann sprang ein Typ, der arbeiten musste, auf die Rampe, auf der ich saß, und es hat mich so richtig durchgeschüttelt. Und ich habe das wie so einen Angriff erlebt. Und in dem Moment kam das, was immer kam. Und ich habe im Kopf gedacht, ja, so eine und überhaupt diese Typen, ey, diese primitiven Arbeitertypen, so, ne, denen fehlt halt einfach das Feingefühl und die sind oberflächlich und die sind plump und dumm und so weiter. Das war mein üblicher Film. Und normalerweise habe ich mich dann entweder versteckt oder provoziert. Und dann gab es einen Moment, in dem ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass das gar nicht stimmt, dass ich diesen Mann gar nicht ablehne und dumm und blöd finde, sondern dass ich von diesem Mann oder diesen Männern anerkannt werden will. Als einer von ihnen, als, ja. Und ich konnte plötzlich spüren, wie ich seit Jahren da rumkreise und Filme habe und immer denke, die mögen mich nicht und werten mich ab. Und ich dann immer wie so ein Ding mache, ich gehe drauf zu, ich krieg irgendwie ein bisschen Ablehnung zu spüren und dann beginnt dies, ja, okay, Primitivling, Dummling, ich wende mich entweder ab und bin wie so beleidigt. Oder ich gehe in Angriff, fange an zu provozieren und es kocht was hoch. So, das war so stimmungsabhängig. Und als ich dieses Bedürfnis plötzlich anerkennen konnte, was für mich mit einer riesen Scham bedeckt war, weil es war gleichgesetzt mit Schwäche. Also, ne, zu sagen, ich möchte, dass ihr mich annehmt, dass ich dazugehöre, das war so schwer für mich offenbar. Sonst hätte ich es ja schon vor 20 Jahren sagen können. Das war so schambehaftet. Nachdem ich das aber jetzt gespürt habe, dann vergingen, ich weiß nicht, 2 Monate, in denen ich wie so, wie wenn man eine neue Sprache spricht, so kleine Erfahrungen mache und es zulassen konnte, dieses Bedürfnis in mir. Und so ein bisschen vor, zurück. Und das hat mein ganzes Leben verändert. Weil plötzlich wurde eine Energie in mir frei, die ich nutzen konnte für die Sachen, die ich wirklich machen will. Und auch dieser Film hörte auf und diese, also es hat sich wie so gedreht. Es gab plötzlich Situationen, da kam genau diese Spezies auf mich zu und wollte meine Nähe. Und es war dann manchmal, also, und dann konnte ich plötzlich merken, okay, wir sind ganz unterschiedliche Wellenlänge, ist auch okay, so, wir können oberflächlich ein bisschen quatschen. Oder okay, wir können, da ist irgendwie ein guter Austausch und so weiter. Ja, so die Geschichte. Was erkennst du da? Das würde mich wirklich interessieren.
Also ich glaube, die Position, die du eingenommen hast, die haben viele, die quasi mit einem eigentlichen Mangel an Selbstwert und Selbstbewusstsein rumlaufen und selber auch viel Demütigung erhalten haben als Kinder. Was wir dann machen, ist, wir ziehen uns rüber in Verachtung. So, die Verachtung, die wir selber erfahren haben, die nicht auszuhalten ist, wo so viel Scham auch eben drin ist, weil wir ja uns als Menschen nicht gewollt und nicht gesehen und nicht anerkannt gefühlt haben. Wir sind ja abgelehnt werden. Das heißt, wir lehnen uns selber ab. Machen wir den Dreh, weil wir damit überhaupt nicht auf Dauer leben können, in die Verachtung von anderen zu gehen, weil wir uns damit selbst erhöhen. Das ist einfach der am wenigsten schmerzhafteste Ort, sag ich mal, ja, wenn ich mich eben erhöhe und von da gucke und bewerte. eigentlich sage ich dann immer, ihr seid einfach zu blöd dafür und ihr seid zu blöd dafür. Gut, dass es mich gibt. So, aber das ist einfach so, das ist der Selbsterhaltungsmechanismus von Menschen ohne Selbstwert. Ich würde sagen, dass auch, dass wir das momentan beobachten können, dass immer mehr Menschen sozusagen Macht suchen, die aber eigentlich gar nicht in sich gelandet sind und gar nicht mit sich okay sind sozusagen und damit auch okay sein können mit anderen Menschen oder auch mit Menschen, die andere Meinungen haben. Das ist ja inzwischen ein riesen Problem, so offensichtlich. So, und ich glaube, dass das eines der Hauptdinge dahinter ist, dass wir eben mit uns selbst überhaupt nicht okay sind und deswegen in diese Überhöhung und Abspaltung gehen und projizieren quasi unsere Frust, unsere Wut, die da eigentlich drin ist, unsere Angst und unser Alleinsein projizieren wir darüber und geben den anderen quasi die Macht intern über uns zu urteilen und dann urteilen wir lieber über sie. Und du, also ich würde jetzt mal tippen, so von der Körperpsychotherapie kommst du eher aus der autonomen Ecke, die das beschlossen haben, sie halten ihre Würde, also sie kämpfen für ihre Würde und gehen dann lieber nicht in Bindung, weil da wartet nichts Gutes sozusagen. So, und wenn ich meine Würde behalten will, dann ist es natürlich ganz schwer zuzugeben, dass ich was brauche. Das ist super schwer, weil das eher sich wie Demütigung anfühlt, die ich vielleicht auch früher dafür bekommen habe. So. Und wenn ich diesen Dreh nicht verstehe in mir, dann agiere ich es halt blind aus. Das ist, guck dir die Welt an. So, und eben erst wenn ich das zu mir nehmen kann, dass ich eigentlich andere Menschen brauche, dass ich geliebt und gewertschätzt werden möchte und Anerkennung brauche und all diese Dinge, die wir nun mal wirklich auch brauchen für ein gutes Leben, dann kann ich das drehen und dann werde ich natürlich aber mit meiner Angst konfrontiert. Dann kommt quasi alles wieder, was ich früher abgespalten habe, wovor ich mich gerettet habe, was ich als Kind irgendwann nicht mehr ausgehalten habe. So, das kommt dann quasi sukzessive wieder und macht es überhaupt nicht schön, den Prozess. So, es ist eben nicht dann, heira hossa, jetzt kann ich auf Menschen zugehen. Nein, es ist einfach, oh, ich merke, wie viel Angst ich einfach habe und wie bedürftig ich vielleicht auch bin. So, und nein, das fühlt sich erstmal nicht gut an und es braucht viel Mut, den du ja offensichtlich dann hattest, zu sehen, das ist der Mechanismus und vielleicht wartet da drüben bei dem anderen Menschen etwas, was mir gut tut, was schön ist, so was die Welt leichter macht und die Welt nicht mehr zu diesem Kriegsschauplatz macht, wo jeder eigentlich ein Feind ist. So. Und das ist ein Prozess, ein schwieriger auch Prozess, weil man auch die Waffen niederlegen muss innerlich quasi. Das ist, da war ich auch, ich war mehr in der Angst und Wut so. Und es hat mich einfach Zeit gekostet zu sagen, ich lege die Waffen nieder. Ich weiß, ich kann mich inzwischen wehren. Ich bin kein kleines Kind mehr. Aber ich muss nicht ständig quasi mit einer Hand in der Tasche die Waffe, also im übertragenen Sinne, in der Hand behalten. So, sondern ich bin erstmal neugierig und gehe davon aus, dass mein Gegenüber ein Mensch ist, der genauso freundlich wahrscheinlich ist wie ich oder genauso viel Angst hat wie ich. Und ich denke, da hast du deinen Weg quasi von dem gedemütigten Jungen zu einem Erwachsenen, der das neu anschauen kann, wer mir da überhaupt gegenübersteht und quasi offener sein kann und sagen kann, ja, eben, ich guck mir jemanden an und erstmal lasse ich den stehen. Wir müssen nicht alle sofort beste Freunde werden, aber ich kann dich erstmal angucken und gucken, was ist möglich. So.
Ja, das passt sehr. Also ja, schön, fühlt sich gut an. Also ich fühle mich da gesehen von dir. Und weil wir vorhin auch so von diesen Filmen sprachen, das hat sich dann eben damit dann auch verändert. Also dann konnte ich, also ich meine, sehr irre. Ich mache jetzt seit, ich weiß nicht, 5 Jahren biete ich Selbsterfahrungsseminare für Männer an. Und fühle mich da ganz, ganz wohl und zu Hause. Das wäre ja früher mit diesen Filmen überhaupt nicht denkbar gewesen.
Du, das machen aber trotzdem dann Männer, machen mit dem Film die Gruppen geben den Film weiter, sozusagen. Wenn der Film eben auf Frauen ist, sozusagen, so, und wir sind die Buddies und Frauen müssen so sein. Also das ist leider die Tragik ja auch innerhalb der therapeutischen Community. Nein, da werden auch Filme weitergegeben, die gar nicht schön sind.
Mhm. Auf der anderen Seite sehe ich halt, dass es für jemand, der mit Menschen arbeitet in der Tiefe, wichtig ist oder wichtig, also von Vorteil ist, wenn er selbst beschädigt war.
Ne? Wenn er es aufgearbeitet hat.
Genau, und es aufgearbeitet hat. Das erachte ich als ein Riesenbonus. Ich weiß auch gar nicht, ob das anders so wirklich geht. Ja, aber ich denke, dass kaum jemand so richtig frei ist von Bindungstrauma. Insofern eignet sich aus der Perspektive schon mal eigentlich jeder fast als Therapeut. Wenn er daran arbeitet.
Ja, nee, ich glaube, so. Es ist eben viel Arbeit, die viele inzwischen gar nicht mehr leisten wollen. Also jetzt der Heilpraktikermarkt, da sind viele, viele, die glauben, dass sie mit der Heilpraktikerprüfung eine therapeutische Ausbildung haben, die mir auch schreiben, sie machen das schon seit Kindheit, dass sie Menschen zuhören und das reicht quasi. Mhm. Und nein, das reicht nicht, das ist ein Ausbildungsberuf. Und wenn jemand zuhört und eine Therapie sucht, solltet ihr wirklich gucken, wie lange hat dieser Mensch Ausbildung gemacht? Und auch gerne mal fragen, wie lange hat er selber auf dem Stuhl gesessen als Klient? So, und weil, ja, das braucht schon eine ganze Menge Anstrengung und Mühe, sich da durchzuwühlen und nicht zu glauben oder beziehungsweise auch da diesen Bypass zu machen, ich therapiere dich, weil ich an mich gar nicht ran will. Und das geht, ist nicht schön.
Ganz spannendes Thema. Und liebe Dami, da würde ich gerne in der nächsten Folge mit dir weiter drüber sprechen, weil das hatte ich auch bei mir auf dem Zettel. Also Wege, also zum einen, ne, brauchen wir noch mehr Therapeuten? Und wenn ja, was sind gute Wege?
Okay.
Ja.
Bis dann.
Bis dann. Vielen Dank, Dami. War schön mit dir.